Herzlich willkommen zum Potenzieller Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Ja, und ich bin wie gewohnt Stefan Buchester und wir wollen euch heute wieder mitnehmen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und da haben wir eine Frage gekriegt zu dem großen Thema, sehr aktuellen Thema: Wie geht man eigentlich mit altersdiversen Teams um? Und jetzt sind wir beide ja auch altersdivers. Also ich höre mich jünger an, als du aussiehst. Nein, ich wollte dich gerne mal fragen, du hast ja schon ein paar berufliche Stationen hinter dir. Wie war denn das bei dir so mit altersdiversen Teams?
Unterschiedlich. Na, damit hast du jetzt nicht gerechnet, aber es war unterschiedlich.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.
In diesem Sinne. Ich hatte mal bei einer Organisation gearbeitet, wo ich also wirklich mit gefühlt Lichtjahren der Jüngste war im Team. Also da waren die anderen Kollegen im Schnitt mindestens 20, 25 Jahre älter. Manche 30 Jahre älter als ich.
Das war bei Ikea, bei dem Bällebad.
Richtig, das war dort.
Hast du dort.
Also das war eine ganz schöne Herausforderung, weil du, ja, weil dann, also ich möchte nicht falsch verstehen, ne, aber übermotiviert trifft auf Realismus. Das wäre vielleicht diese Überschrift gewesen, unter der ich das zusammenfassen würde. Das heißt, ich war unheimlich begeistert, begeisterungsfähig für alles Neue, schon ein Stück übermotiviert, komm, wir machen das, und traf aber natürlich mit brachialer Gewalt so auf die Realität meiner Kollegen, die gesagt haben, du, und das geht mal ruhig an, nicht jedes Thema muss man mitnehmen. Was aber zum großen Teil natürlich dann dazu geführt hat, da ich sozusagen alleine gegen die anderen 5, 6, 7 war, dass da auch ziemlich der Spaß verloren ging.
Also du warst jung und brauchtest das Geld quasi?
Und die Erfahrung, ja.
Ja, und
die hatten das Geld, die Erfahrung, aber eben halt dann natürlich auch die Gelassenheit und manchmal, das gehört leider auch dazu, auch nicht mehr die Lust.
Und bei den späteren beruflichen Stationen, wie erlebst du es jetzt? Da hast du ja auch so internationale Teams. Hast du da auch so mit Altersheterogenität?
Na, bei uns ist es aktuell so, dass wir, also das Team in Deutschland ist ziemlich homogen. Also ich sag mal, alles so von Mitte 20 bis 40 sind wir als Team. Also auch in ähnlichen Lebenssituationen. Manche haben noch keine Kinder, stehen kurz davor, andere haben Kinder. Mhm. Und manche stehen kurz davor, dass die schon fast ausziehen. Wenn ich jetzt aber an die anderen Teams denke und Kollegen, mit denen wir ja zusammenarbeiten, da hast du alles dabei. Also 60-Jährige, du hast irgendwie 22-Jährige, du, glaube ich, ist aber in so internationalen Teams auch kein Thema.
Und was hast du da so für ganz typisch altersspezifische oder generationsspezifische Konflikte? Gibt es sowas?
Eben nicht, das ist das Spannende daran. Also wir haben einen Programmierer, der in Italien lebt und der ist schon über 60. Der ist genauso, ne, offen für Neues, hängt sich genauso rein wie, sage ich mal, Kollegen, die jetzt Anfang 20 sind. Also es gibt dort kaum Spannung.
Okay, das heißt, du würdest sagen, wenn die Leute online zusammenarbeiten, dann sind diese Fragen, die du sonst in altersdiversen Teams hast, weniger bedeutsam.
Die Organisation ist einfach ganz anders. Das beginnt schon damit, dass du keinen eigenen Schreibtisch hast, ein festes Büro. Du buchst dir ja über eine App deinen Sitzplatz. Das heißt, du sitzt sowieso mit anderen Menschen aus ganz anderen Abteilungen zusammen und wir sitzen natürlich über die Welt auch verstreut. Wir treffen uns auch ab und zu mal, also dass Kollegen aus Italien zu uns kommen oder aus Brüssel oder ganz selten aus Malaysia. Aber damit hast du natürlich schon gar nicht die Probleme, weil du den Alltag in diesem Sinn nicht miteinander physisch groß verbringst. Also, du hast sowieso immer andere Kollegen um dich drumherum und dann triffst du dich. Für die rauchen gehen, die gehen dann halt mal eine zusammen rauchen oder man geht zusammen Mittagessen. Aber du hast dieses, das ist mein Platz, das ist dein Platz, wir sitzen uns schon seit 10 Jahren gegenüber. Ich weiß ganz genau, dass du dir Matcha-Tee kochst. Ich hatte mal einen Kollegen, der das immer gemacht hat. Der hat sich immer so Matcha-Tee gemacht.
Matcha, da war der ja richtig seiner Zeit voraus.
Unheimlich. Und dann war das auch so ein Trott, weißt du? Dann hattest du auch diese typischen
Themen. Der Typ war ein Trott.
Nee, es gab dann zwischen uns so einen richtigen Trott. Wie war dein Wochenende? Wie war mein Wochenende?
Oh, schön.
Also, weißt du, dann kam irgendwann die nächste Steigerung bei dem einen oder anderen. Die hatten dann Büroschuhe, also Hausschuhe fürs Büro.
Oh, okay.
Die haben die Straßenschuhe ausgezogen.
Okay.
Ja, und dieses Team, wo ich früher mal war, die haben eben halt auch schon gefühlt seit 20 Jahren zusammengearbeitet.
Ja.
So, das ist hier halt nicht so, weil du durch die Projekte, die Themen, hast du immer wieder neue Leute. Und du hast auch Also so geht's mir zumindest. Du hast gar nicht die Möglichkeit, dich da über irgendwas groß zu streiten. Mhm. Also vielleicht mal einen Fachinhalt zu diskutieren. Aber ansonsten geht gar nicht. Du hast schon die Unterschiede der Zeitzone.
Schon das macht ja auch alt.
Ja, den einen ja, den anderen nicht. Ne? Aber du hast diesen Alltag gar nicht.
Ja.
Also, weißt du, du hast dann dein Meeting, das geht eine Stunde oder du kannst dich maximal 2 Stunden am Tag direkt austauschen, sonst schriftlich. Und selbst wenn ich sage, ich habe jetzt mal keine Zeit,
ja
dann kann auch keiner vorbeikommen und sagen, das finde ich blöd von dir. Der sitzt halt am anderen Ende der Welt und der sagt sich auch bloß, okay, er hat halt jetzt Feierabend, ich beginne meinen Arbeitstag jetzt.
Ja.
Okay.
Ja.
Also, kein Thema.
Also ich glaube, da ist tatsächlich aufgrund der Organisation, wo du ja jetzt bist und dieses weltweit Arbeitende, das ein bisschen geringer. Aber ansonsten ist das schon etwas, was im Moment viel umtreibt auch. Die Diskussion, also immer so die Frage, ja, die Jungen, die können nicht mehr richtig arbeiten, die sind so bedürfnisorientiert, die wollen immer nur, ne? Also das, was man ja sonst auch immer gehört hat, das hätte zu unserer Jugend nicht gegeben. Also das, wir waren da ganz anders drauf. Oder schon auch deutliche Unterschiede. Also was immer wieder zum Tragen kommt, ist zum Beispiel eine unterschiedliche Lesekompetenz in den Generationen. Oder die Fähigkeit, sich Texte oder Probleme zu erschließen über das Lesen von Texten. Also es gibt schon sehr, sehr deutliche Schwierigkeiten in Teams, die hoch altersdivers sind. Also wo es Menschen gibt, die schon sehr lange da sind. Und wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, dann gibt es so 2 große Richtungen, die man unterscheiden muss. Zum einen ist es tatsächlich das biografische Alter. Also was du ja auch schon sagtest, wie lange bin ich in der Organisation? Und das, wenn man sehr lange da ist, dann schleichen sich irgendwelche Rituale ein. Dann ist das möglicherweise für den neu dazukommenden schwierig, wenn die erste Frage ist, ja sag mal, wo willst du denn deine Hausschuhe hinstellen? Und der sagt, also die meiste Zeit habe ich Mokassins an und die kann ich auch nicht ausziehen, weil ich die eben sehr intensiv und lange trage. Ne? Oder ist jetzt auch gar nicht so Barfußschuhe, ob man die wechselt am Tag dann. Ich weiß, also mag sein. Also das ist sozusagen das biografische Alter versus das biologische Alter. Und wenn man sich altersheterogene Teams oder die Funktionsweise von altersheterogenen Teams anguckt, dann funktioniert das, kann man sich das ein bisschen wie so einen Garten vorstellen. Da gibt es also ganz viele verschiedene Theorien, ab wann Altersdiversität in Teams schwierig ist oder förderlich oder proaktiv gut oder weiß der Geier was. Und das kann man sich wie so einen großen Garten vorstellen. Da gibt es so Theorien, sogenannte Generationstheorien, die sagen also, kann man sich wie einen großen Baum im Garten vorstellen. Der ist halt verwurzelt und je tiefer die Wurzeln sind, umso schwieriger ist es dann auch für die Person, sich da anzupassen. Also ich bin jetzt hier und ich stehe jetzt hier und gut ist das. Dann gibt es natürlich so sogenannte soziale Identitätstheorien. Das kann man sich so wie die Wege durch so einen Garten vorstellen. Also mit wem identifiziere ich mich? Identifiziere ich mich mit dem, wo die höchste Ähnlichkeit da ist? Also der hat eine ähnliche Altersstruktur. Oder identifiziere ich mich mit dem, der die gleichen Verhaltensweisen hat? Also weiß der noch, was eine Kassette ist? Oder hört der in der Pause möglicherweise die gleichen Lieder? Oder findet der, dass das, was inzwischen bei den Oldie-Sendungen läuft, ja eigentlich gar keine Oldies sind, sondern brandaktuelle Hits, die er immer noch auf seinem Spulen-Tonbandgerät drauf hat. Also sind es so Verhaltensweisen oder auch so diese Variante, ist es tatsächlich die Verwaltung einer Organisation. Ja, und diese Wege, das sind sogenannte soziale Identitäten und Menschen, die sich ähnlich sind, das können Altersähnlichkeiten sein, das können Verhaltensweisen sein und so weiter und so fort, die werden sich dann immer in der sozialen Identität zueinander hingezogen fühlen. So. Und dann hast du eben ganz oft so dieses Thema, wir gegen die. Ja, man sagt so, also die schon lange da sind. Ja, oder die alte Generation, die noch ein vernünftiges, in Anführungsstrichen, Abschluss XYZ gemacht haben, wo es im Abitur noch Noten gab und nicht Punkte oder wo man keine Fächer abwählen konnte und so weiter. Also die Diskriminierenden, nicht im Sinne von ausschließenden, sondern lediglich unterscheidenden Merkmalen, also die diskriminierenden Merkmale sind ja nach oben offen. Kann man ja alles Mögliche finden. Und dann hat unser Garten natürlich noch ganz viele kleine Blumen, die da rumstehen. Das sind so die sogenannten Kommunikationsstile. Also wie kommunizieren die miteinander? Ja, also beispielsweise, man nimmt die Hand aus der Tasche, wenn man mit einem Erwachsenen redet. Ja, da würde man nochmal sagen, würde die junge Generation ja sagen, ja klar, ich kann ja schlecht auf mein Handy tippen, wenn ich nichts in der Tasche habe. Ne? So, also was sind so für Kommunikationsvorstellungen? Und da ist es eben sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn wir uns diesen Garten angucken, was ist denn richtig und was ist falsch in dem Garten? Ja, weil an dem Tag, wo ich Blumen pflücken möchte, ist es natürlich total schön, dass ich viele verschiedene Kommunikationsstile habe. An dem Tag, wo ich Schatten brauche, ist es vielleicht schön, oder eine Hängematte aufhängen will, ist es vielleicht schön, wenn ich einen Baum habe, der einfach stabil ist, der fest verwurzelt ist, wo ich auch weiß, der steht morgen und übermorgen noch da. Und ja, wenn ich dann sozusagen gucken möchte, beispielsweise in Projekten ein Team zusammenstellen will, ist es schön, wenn ich nicht nur einen Weg durch diesen Garten habe, sondern vielleicht verschiedene Wege. Wenn ich einen Hauptweg habe, der da heißt, ihr habt eure Position und Nebenwege, die da heißen, wer kann denn gut mit wem oder welche Teams passen denn vielleicht von der Altersstruktur, von der Erlebnisstruktur gut zusammen. Und das macht es manchmal schwierig, weil wir uns im Vorfeld ja mit unserem Anliegen nicht genau die Frage stellen, welche dieser unterscheidenden Merkmalen in den Teams sind denn die für mich relevanten. Ja? Und wenn du jetzt mal an deinen Arbeitgeber zurückdenkst, wo die schon Hausschuhe hatten und schon 30 Jahre zusammengearbeitet haben, was war denn so ein ganz typisches Thema, wo du gemerkt hast, boah, da stoßen wirklich die Interessen von Alt und Jung aufeinander?
Ja, dort hatte ich mich ja auch in der Administration, IT-Administration bewegt. Also da ging es dann auch um Client-Management, Server-Management und da hast du ja verschiedene Hersteller, wie du das auch bei Autos hast. Und am Ende muss es ja wirtschaftlich sein, wenn du neu anschaffst, ausschreibst, eine größere Stückzahl von Servern kaufst. Und dann ist natürlich auch die Frage für mich immer gewesen, da ich die Ausschreibung ja auch mitgemacht hatte, welchen Service bieten mir die Hersteller zusätzlich? Und ein Thema, was du ja immer in der IT hast, ist, du musst diese Server patchen, also Sicherheitslücken schließen und aktuell halten. Das ist aber eine Tätigkeit, die muss ja nun kein hochqualifizierter Server-Admin im Unternehmen machen, sondern das kannst du auch einen sehr qualifizierten Mitarbeiter vom Dienstleister übernehmen lassen. Und ich weiß das noch, wir hatten damals Server von Hewlett-Packard, HP, und ich hatte vorgeschlagen, Mensch, Dell hat aber gute Angebote, also preislich für die Server und die haben das Management mit drin. Und das war wirklich, da habe ich nur eine Antwort gekriegt und die hieß, solange ich hier was zu sagen habe, bleibt's bei HP.
Okay.
Es ging nicht darum, die beste Lösung zu finden, die wirtschaftlichste und ich sag mal, uns zu entlasten, sondern das war so ein absolutes Gebot. Ja. Und das hat der Kollege mit, ich glaube, da war der zu dem Zeitpunkt so 54, das war halt das Standing. Der war schon ewig da und wenn der gesagt hat, das mache ich nicht, dann war natürlich auch das Unternehmen abhängig von ihm. Nach dem Motto, oh, wenn der aber schlechte Laune hat, das ist wirklich blöd. Und da habe ich das einfach super deutlich gemerkt. Wobei, ich finde, das hat nicht immer was mit dem Alter zu tun, sondern Diversität ist für mich mittlerweile super wichtig in den Teams und zwar aufgrund von Nationalität.
Naja, die Frage ist ja gar nicht, nach welchem Merkmal wir unterscheiden. Also Alter macht es natürlich immer schön deutlich, weil niemand kann was dafür, dass er ein Alter X hat. Und natürlich haben diese verschiedenen Generationen so ganz plakative Marker, woran man das festmacht. Also ich meine Generation Golf, ne, oder Babyboomer. Also es gibt ja so ganz plakative Begrifflichkeiten dafür, die dann natürlich auch schon dieses Etikett draufklatschen und sagen, das ist es. Und wenn man mal genau reinguckt, dann sind diese Grenzen ja eigentlich nicht trennscharf. Man muss so sagen, es gibt ja genug Menschen, die Babyboomer-Generation sind, aber sich möglicherweise völlig anders verhalten. Eher so wie Generation Y oder Generation Z oder weiß der Geier, welche Generation. Na, also spätestens, wenn Männer in einer Midlife-Crisis sind, dann haben die ja, dann überspringen die im Kleidungsstil und in der Wahl ihrer Freizeitbegleitung häufig Generationen nochmal, selten zum Vorteil dann. Ne? Aber wo man sagen muss, diese Generationen sind ja nicht fix. So. Aber sie bieten sich natürlich altersspezifisch an, zu sagen, da mache ich jetzt einen Schnitt, da gibt es neue Generationen.
Ja, gut, dann ist das halt irgendein Schubladensystem. Ja, dann kann genau. man es halt schön irgendwie sortieren. Worauf ich ja hinaus wollte, ist, dass also die Skandinavier, wenn ich die im Team mit habe,
ja.
die kommunizieren ganz anders, was Probleme betrifft. Die Menschen im asiatischen Raum, die Malaysianer,
absolut. Ja, absolut.
Die machen das auch ganz, ganz anders. Und wenn du da eine Mischung hast, dann hast du meiner Meinung nach kein Konfliktpotenzial. In Deutschland ist das relativ einfach,
mhm.
wenn wir jetzt an Feedback denken. Wenn ich eingeschätzt werde, wenn ich darum bitte, dann wird man mir sehr deutlich und sehr direkt sagen, was habe ich gut gemacht und was habe ich wirklich nicht gut gemacht, was stört. Und das wird relativ ausgewogen sein. Und das ist so ein 50-50-Ding. Wahrscheinlich kriege ich erst die negativen Dinge und dann, damit das der gute letzte Eindruck bleibt, die positiven Aspekte.
Ja, also die, die uns zuhören, die haben ja inzwischen die Sandwich-Methode gelernt.
Richtig, aber nicht alle hören uns ja leider Gottes.
Leider nicht.
Bei den Amerikanern ist das anders. Die erzählen mir eine Viertelstunde lang, was alles wirklich toll war, loben das über den grünen Klee und dann sagen, beim nächsten Mal, da würde ich das noch besser machen. Und das ist das Wesentliche. Das heißt, die Kritik ist im Zweifel eigentlich vernichtend. Du hast aber 15 Minuten lang gehört, was du für ein Hecht bist. Weißt du?
Und im Karpfenteich.
Richtig. Und das meine ich. Das sind die Unterschiede, die du in diesen internationalen Teams hast. Du hast wenig Konfliktpotenzial eigentlich, weil in dem Moment, wo ich sag mal, ich mit einem anderen Kollegen vielleicht mal anecken würde, ich sage, ich bin mit der Leistung wirklich nicht zufrieden und der mir forsch gegenübertreten würde und sagen, ja, dann musst du halt besser führen.
Aber das jetzt
passiert mir mit den Kollegen dort nicht.
Aber jetzt ist es ja eigentlich fast unerheblich, was das unterscheidende Merkmal ist, ob es Alter ist, ob es Ethnie ist, ob es geografische Zugehörigkeit ist. Also die Frage ist ja, wie gehe ich damit um, wenn ich aufgrund von spezifischen Merkmalen Unterschiede habe, ob das jetzt Altersmerkmale sind oder Mentalität. Also was macht ihr dafür, dass ihr gut klarkommt?
Naja, es gibt halt Regeln. So, die gibt es in jedem Unternehmen. Mhm. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da gab es auch so ein Heftchen, da waren 7 Regeln, die Unternehmensführung festgelegt hatte. Und eine war, glaube ich, wir hören uns zu und lassen uns ausreden. Und das macht auch Sinn. Aber das ist für mich halt, oder in dem Umfeld, wo ich gerade arbeite, ist das keine Regel. Das ist einfach selbstverständlich, dass wir uns bitte ausreden lassen und dass wir uns zuhören. Das heißt, was uns eigentlich formt und dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, ist eben halt, dass wir in einem Umfeld arbeiten, wo wir wirklich hocheffektiv sein müssen, weil alles, was wir tun, ist zeitkritisch. Das heißt, unsere wertvolle Zeit miteinander zu vergeuden, indem wir irgendwie rumlabern, indem wir uns da streiten, indem wir Grabenkämpfe austragen, die ist einfach nicht da. Das nächste ist...
Das ist ja aber eine sehr rationale Sichtweise. Also das ist ja, also das mag immer dann funktionieren, wenn es gut läuft. Die Frage ist.
Das funktioniert auch, wenn es schlecht läuft. Du musst dann einfach nur klarer kommunizieren, wenn du nicht viel Zeit hast.
Und wie macht ihr das? Wie kommuniziert ihr klarer?
Wir sprechen die Dinge sehr höflich an und sagen, hör zu, wir haben hier ein Problem. Ich weiß, du hast selber gerade prioritätenmäßig einen Konflikt, aber. Ich nenne dir die Auswirkung des Problems. Wenn du mir jetzt nicht helfen kannst oder das nicht umsetzt, dann tun hier im Zweifel 2000 Leute sehr eingeschränkt arbeiten. Dann kann der Gegenüber sagen, pass auf, ich weiß das, ich verstehe das. Das Problem, was wir haben, ist, wenn ich das jetzt mache, können bei uns aber 10.000 im Zweifel nicht so performen, wie sie müssen. Dann ist dir im ersten Moment klar, okay, wir müssen jetzt irgendein anderes Kriterium finden oder einen dritten Top-Management, was entscheidet. Aber es ist eigentlich immer dieses Faktenbasierte. Die nächste Regel, die es halt gibt, du darfst bei uns nicht diskriminieren, du darfst bei uns nicht schlecht kommunizieren, du darfst nicht beleidigen. Es gibt drakonischste Strafen, also ein bisschen auch zu Kündigungen. Du darfst dich weder über eine Ethnie äußern, also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Ja, das gibt so einen richtigen Unternehmenskodex, der ist recht umfassend, den musst du auch unterschreiben, dass du dich diesem unterwirfst und anhand dessen wirst du auch gemessen.
Ja, wenn es so einfach wäre, dann würden wir sagen, okay, wir haben 10 Gebote, die regeln das zwischenmenschliche Zusammenleben, ich weiß überhaupt nicht, warum die Leute sich noch in die Wolle kriegen.
Ja, aber in Deutschland haben wir immer wieder das Thema, das siehst du ja auch schön bei Behörden, da gibt es Stempel A und Stempel B.
Genau.
Und dann steht im Handbuch auf Seite 7, wir machen das so. Das heißt, auch in der Art der Kommunikation sind wir sehr direkt, sehr abschließend, manchmal auch sehr forsch, wie ich finde. Und schon alleine durch die Internationalität, also so ein Italiener. Ja, er hat natürlich eine ganz andere Art zu sagen.
Klar.
Konstantin. My friend.
Ja.
Ja, das ist was anderes, als wenn ich eben halt vielleicht kommuniziere. Und das färbt ab. Und das sind diese Dinge, diese Art der Diversität dort aufgrund von Alter, von Nationalität, von Wohnort, von Standort, die uns aber trotzdem alle verbinden.
Mhm.
Das empfinde ich als bereichernd, weil du eben halt nicht, ich sag mal, den typischen Max Müller hast und den Max Mustermann und wenn die zwei sich streiten, dann kommt die Bereichsleitung und organisiert eine Mediation.
Mhm.
So einen Käse brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, auch was typisch Deutsches.
Mhm. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der wichtig ist. Nämlich erstmal zu sagen, ich akzeptiere, dass die andere Person anders ist. Und zu sagen, das ist erstmal ja noch keine Abwertung meiner Person. Also wenn der sagt, wiederhole es doch nochmal so, hast das so schön mit so schönem italienischen Akzent gesagt.
Konstantin. My friend.
Genau.
We have to try.
Genau. Also dann nicht zu sagen, hey, pass auf, ich bin hier nicht dein Freund. Wir haben nicht zusammen Sandkasten gespielt. Na, ich bin hier dein Kollege und jetzt bleibt mal bei der Sache. Das wäre sozusagen so eher so ein deutsches Vorgehen. Ne? Sagen, also ich unterscheide jetzt mal ganz trennscharf zwischen Kollege, Freund und weiß der Geier was.
Ja, und nach Hierarchie.
Und nach Hierarchie.
Ganz wichtig. Genau. Wie viele Menschen arbeiten unter dir?
Genau.
Wie viele Sterne hast du auf der Schulter? Das ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Problem.
So, und ich glaube, der erste Schritt ist zu sagen, es ist das Normalste von der Welt, dass jeder Mensch die Welt ein bisschen anders sieht. Aber nicht, weil er dazu nicht in der Lage ist, die mir innewohnende Objektivität zu haben, sondern, also was ja jeder denkt, dass er die hat, sondern zu sagen, das ist eher der Normalfakt, dass jeder die Welt ein bisschen anders sieht. Punkt. Wir können uns freuen über die Menge der Redundanzen, die wir haben. Also wenn wir schnell eine Schnittstelle hinbekommen, super. Und wenn wir, es gibt ja Menschen, da findet man ganz schnell ganz viele Schnittstellen, da würde man sagen, das ist irgendwie Best Buddy, da hat man das Gefühl, dass man gut und schnell auf den Nenner kommt im Kollegenteam. Also die Andersartigkeit erstmal als Normalität voraussetzen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und das Zweite ist, diese Andersartigkeit nicht mit der eigenen Persönlichkeit in Verbindung bringen. Also, dass die anderen mich als anders empfinden, ist noch keine Bewertung dessen. Also ich bin dadurch nicht besser, ich bin nicht schlechter, ich bin nicht schneller, ich bin nicht langsamer. Ich bin erstmal anders und diese Menschen sind anders. Und dann, was auch noch sehr hilfreich ist, mal zu überlegen, also ich nehme nochmal dieses Beispiel mit dem Garten. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Sich die Frage zu stellen, was brauche ich denn gerade? So, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will ein Projekt machen oder ich will etwas in die Fläche tragen und ich habe Azubis, dann ist es total gut, dass ich auf die Blumen in meinem Garten zugehen kann und sagen kann, okay, wir gucken uns mal an, welcher Kommunikationsstil dort gerade funktionieren wird. Da kriegst du die Älteren vielleicht mit einer Dienstanweisung und die Jüngeren möglicherweise mit einem TikTok oder Snapshot-Aufruf, dass du sagst, hier Leute, das ist es. Also zu sagen, was ist mein Ziel? Und wenn ich dann mich mit diesem Ziel vor meinen Garten stelle, zu überlegen, was ist eigentlich der Nutzen des Baumes? Was ist der Nutzen, dass ich dort unterschiedliche Wege habe? Was ist der Nutzen der vielen Blümchen, die da stehen und vielleicht unterschiedliche Kommunikationsstile haben? Und der letzte oder einer der finde ich, wichtigsten Punkte ist Geschwindigkeit rausnehmen. Wenn ich altersdiverse Teams habe oder ethnisch diverse Teams oder geografisch diverse Teams, mal Geschwindigkeit erstmal rausnehmen und sagen, wir müssen auf der Beziehungsebene erstmal ein bisschen Klarheit herstellen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Was funktioniert? Was macht da Sinn? Wie wollen wir, wenn irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt, damit umgehen und dann in die Sache reingehen? Ja? Also, wie erlebst du denn deinen malaiischen Kollegen beispielsweise, wenn du dann aufgeregt bist, weil du das Gefühl hast, irgendwie, die haben den Job nicht so gemacht, wie du als Projektleiter es dir möglicherweise vorgestellt hast?
Die sind einfach unheimlich respektvoll und die nehmen auch das Beste an.
Mhm.
Also in deinen Absichten. Ich hatte so ein Thema wirklich vor kurzem, wo ich gesagt habe, hör zu, wir haben diese Software jetzt online,
mhm,
funktioniert auch. Aber bei einer Fehleranalyse, einer potenziellen,
mhm,
habe ich zu wenig Daten.
Mhm.
Ihr gebt mir eine Nummer und das war's.
Mhm.
Ich kann aber gar nicht sozusagen analysieren, welche Daten liegen hinter der Nummer. Mhm. Sind die angekommen oder nicht?
Mhm.
Das geht so nicht. Wir brauchen ein besseres System. Wir müssen, mhm, uns dazu bitte Gedanken machen, wie wir das abstellen können.
Mhm.
Und dann hat mein Kollege gesagt, du, kann ich dich vielleicht anrufen? Ich möchte das gar nicht so schreiben.
Mhm.
Ich sage, klar, ruf mich an. Er sagt, guck, mhm, mal, ich zeig dir das mal. Wenn du das änderst und das klickst, also auf seinem Bildschirm,
mhm,
dann kommst du dahin.
Mhm.
Und da kannst du abgleichen. Dann habe ich gesagt, Mensch, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Und dann hat er aber nicht gesagt, ja, ich weiß, habe ich gemerkt. Das wäre deutsch gewesen.
Ja.
Oder zu sagen, ja, dann hättest du dich vielleicht vorher mal informiert, wa?
Erst mal vorher lesen.
Genau, sondern hat der Kollege zu mir gesagt, ich weiß, aber das habe ich dir auch noch gar nicht gezeigt.
Ah, okay.
Und das ist eine Art Mindset, die ich einfach unheimlich schätze und die natürlich dann auch abfärbt.
Ja.
Das heißt, ich habe es natürlich nicht so, wie ich es jetzt geschildert habe, formuliert, schon, sondern viel flacher, viel freundlicher. Gesagt, Mensch, mir ist da aufgefallen, es macht mir Probleme. Hast du was, kannst du mir helfen? Wollen wir mal gemeinsam drüber nachdenken? Und genau das ist dieser positive Aspekt. Oder wenn der Norweger zum Beispiel, da würdest du nicht sagen, wenn jemand nicht verbindlich ist, nicht pünktlich ist oder eine sehr geringe Termintreue hat, sagen, zu Sportsfreund, so geht's nicht.
Ja.
Wir würden das in Deutschland sehr direkt machen und sagen, also du kannst dich hier dreimal zu spät kommen zum Meeting.
Ja.
Und das habe ich ja auch gelernt. Ja. Dort, ich habe so einen Fall auch gehabt, dann habe ich formuliert und habe gesagt, Mensch, ich schätze einfach deine Fähigkeiten total, auch deinen Impact für die Projekte. Wenn du teilnimmst, ist das immer eine Bereicherung. Du scheinst einfach gerade wirklich viel zu tun zu haben. Und ich stelle mir das auch total schwer vor, zwischen den ganzen Themen hin und her zu springen. Wollen wir es nicht so machen, dass du einfach einen Termin einstellst, wann es dir passt, anstatt dass ich einen wöchentlichen Rhythmus für uns plane? Dann hat er mir geantwortet gesagt, das finde ich eine ganz tolle Idee, lass uns das machen. Es ist doch nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren, und deswegen meine ich diese Diversität international. Menschen, die zusammenarbeiten, egal wo die herkommen, egal wie alt die sind. Das sagt nichts über deren Performance für mich mittlerweile mehr aus. Und ich empfinde es wirklich als sehr bereichernd, weil man da auch selber viel lernen kann, wie man vielleicht besser kommuniziert und auch wie andere die Welt ein Stück sehen und was Probleme sind und was nicht.
Also ja und nein. Also Menschen unterscheiden sich altersbedingt nun mal in der Wahrnehmung, in dem Grad der Aufregung. Also wenn wir als alte Menschen, ich nehme jetzt mal mich, ne, mich als alte, wenn ich mich über etwas aufrege, dann, oder wenn mich etwas aufregt, dann habe ich natürlich dieses Erleben dieser Stresshormone, ist für mich unangenehmer, als wenn ein junger Mensch quasi das gleiche Erleben hat. Der findet die Situation vielleicht noch spannend oder interessant oder so. Und da unterscheiden sich junge und alte Menschen schon oder ältere Arbeitnehmer schon. Das ist der eine Punkt, und den dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Ne? Also auch was die Arbeitsleistung betrifft, was auch so dieses ganze, wann bin ich fit, wie lange bin ich fit und so weiter, gibt es Unterschiede. Aber was ich sehr wichtig und sehr gut fand, war eine Unterscheidung, die du gebracht hast, nämlich zu sagen, wie ist denn das eigentlich mit dem Ego? Na, also ich nehme nochmal diese Situation zu sagen, ne, wir haben jetzt einen älteren Arbeitnehmer, wir haben einen jüngeren Arbeitnehmer, und der Ältere hat dem Jüngeren was erklärt und er hat das Gefühl, dass der Jüngere das trotzdem nicht richtig macht, falsch macht oder so. Dann eben nicht den Schritt zu gehen und zu sagen, Mensch, hast du mir nicht zugehört? Also die Ursache beim anderen zu suchen, sondern den Schritt zu gehen und zu sagen, das mag sein, dass alle anderen meine Erklärung bisher verstanden haben, weil sie einen gleichen Hintergrund haben wie ich, weil sie aus einer gleichen Sozialisation kommen, weil sie ähnliche Vorerfahrungen gemacht haben. Und da ist jetzt jemand, der hat einen anderen Hintergrund. Und dann mal den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, warte mal, entschuldige, vielleicht habe ich es dir, oder vielleicht brauchst du noch eine andere Form von Erklärung. Nicht falsch erklärt, nicht richtig erklärt, aber eben das nicht als Egoverlust zu erleben. Und ich habe das ganz oft mit meinen Studierenden, wenn ich dann überrascht davon bin, dass zum Beispiel so dieses selbstständige Arbeiten von Lösungen, dass das viel weniger ausgeprägt ist. Aber die haben andere Kompetenzen. Und wenn man sich das mal anguckt, beispielsweise, wenn die jetzt irgendwelche neue Technik bekommen, mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit die sich da einarbeiten, das rein hinkriegen, und man sagt, wow, das ist schon stark. Und dann zu sagen, ja, irgendwie, die sind alle zu doof oder können irgendwelche Sachen nicht, das ist Quatsch, die können andere Dinge. Und die erleben die Welt anders. Und jetzt den Schritt zu gehen und zu sagen, ich kann ohne Egoverlust sagen, stopp, vielleicht muss ich es euch mal anders erklären oder lasst mich dafür mal andere Worte finden. Ich habe es vielleicht noch nicht gut erklärt oder nicht so erklärt, dass es gut in euer Vorstellungsvermögen reinpasst. Und das ist aber etwas, was enorm wichtig ist, dass wir diesen Unterschied in den Altersgruppen eben nicht als eine Bedrohung für uns erleben. Weder in der Ethnie, also weder im Unterschied der Ethnie, noch im Unterschied der Geografie, noch im Unterschied, wie gesagt, des Alters. Es gibt einen sehr schönen Test dafür in der Psychologie, da werden aber immer Aussagen vorgelegt. Also so ganz plakative Aussagen, worin sich Ethnien unterscheiden. Und dann muss man diese Aussagen auf dem Computer quasi mit Ja und Nein beantworten. Also der kann das schneller als, oder die reagieren anders als die anderen. Und da ist gar nicht wichtig, ob diese Aussage dann richtig oder falsch ist, sondern es geht lediglich um die Geschwindigkeit, mit der du auf dem Computer reagierst dazu. Klick, 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 wie schnell. Heißt, je höher die Geschwindigkeit ist, umso impliziter ist dieses Etikett, umso größer in Anführungsstrichen ist das Vorurteil, was wir haben, aufgrund der Ethnie, der geografischen Zugehörigkeit oder eben des Alters. Und das Spannende ist, wie gehe ich jetzt mit diesem Ergebnis um? Also ich weiß, dass es möglicherweise Vorurteile gegen die Zuverlässigkeit von Italienern gibt, gegen die Pünktlichkeit von irgendwelchen anderen ethnischen Gruppen oder zur Gradlinigkeit, zur Höflichkeit oder. Ne? Und dann zu sagen, okay, dieser Unterschied ist da, Punkt, fertig. Mir zu überlegen, was heißt das für mich? Also wie kann ich was Gutes daraus holen? Ja, wie kann ich möglicherweise sagen, genau diese Eigenschaft hat für mich auch einen Vorteil. Nämlich zum Beispiel in der Ansprache von anderen ethnischen Gruppen, von anderen Generationen, ne, oder zu sagen, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Blick auf dieses Projekt, ne, was dann dazu führt, dass wir auch zu anderen Ergebnissen kommen. Und was ich eben sehr wichtig finde, ist zu gucken, ist das, was mich anpiekst an der anderen Generation oder an dem anderen Verhalten, hat das wirklich etwas mit einer objektiven Einschätzung des Verhaltens zu tun oder hat es viel mit Ego zu tun, viel mit, ich möchte mal sagen, Selbstliebe. Ja, also wir hatten ja jetzt vor kurzem auch schon intensiver diese Diskussion zu Selbstwerttheorien und so weiter. Und wir haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Liebe ist Arbeit.
Mhm.
Und da geht es ja nicht nur um Beziehungsliebe, da geht es ja auch sehr, sehr viel um Selbstliebe. Und mein Erleben ist, wenn Menschen ein hohes Maß an Selbstliebe haben, also milde mit sich umgehen können, wenn diese Menschen in der Lage sind zu sagen, nur weil eine andere Person die Welt anders sieht, was heißt das nicht, dass sie mich abgewertet hat? Also, dass das eine Kompetenz ist, die dann auch dafür verantwortlich ist, dass wir mit diversen Teams, ob jetzt altersdivers oder ethnisch divers oder, deutlich besser umgehen können.
Klingt gut, ja. Finde ich ein schönes Schlusswort.
Sehr schön.
Aber bevor wir zum eigentlichen Schluss kommen, noch drei Hinweise in eigener Sache. Unser neues Buch Liebe ist Arbeit ist erschienen. Das ist kein typischer Praxisratgeber mit schnöden Tipps, sondern wir stellen viele Fragen. Ihr werdet euch hinterfragen. Und es ist natürlich auch für alle geeignet, die lieben, die wieder lieben wollen oder die vielleicht auch gerade verliebt sind. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr noch mehr Hintergrundinfos haben möchtet, schaut gerne auf unserem Blog vorbei, potenziale-nutzen-podcast.de. Dort gibt's zu allen Folgen Hintergrundinformationen, Kurzzusammenfassung, praktische Tipps. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, uns einen Kaffee ausgeben wollt, dann schaut einfach gern bei Patreon vorbei. Wir haben dort auch diverse Whitepaper und Deep Dives zu den Themen, die ihr für einen schmalen Taler erwerben könnt. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.